Programm auf Deutsch.
Hallo auf den Wellen des Tschechischen Rundfunks. Ich heiße Sie willkommen zu einer Wochenendsendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. So wie jeden Samstag werfen wir auch heute wieder einen Blick in die tschechische Geschichte. Im aktuellen Geschichtskapitel sprechen wir mit Archivar und Historiker Jiří Kořálka über Leben und Werk von František Palacký, der sich als bedeutendster tschechischer Historiker, Philosoph und Politiker des 19. Jahrhunderts in den Annalen verewigt hat. Zuvor hören Sie eine weitere Lektion unseres Tschechisch-Sprachkurses. Doch beginnen wollen wir wie immer mit einem Blick in unseren Kultursalon. Abertausende Menschen mussten ab 1939 die Tschechoslowakei verlassen. Zunächst flüchteten sie vor den Nationalsozialisten, später vor den ständigen Repressionen durch das kommunistische Regime. Viele, aber beileibe nicht alle, kehrten nach der samtenen Revolution in ihre alte Heimat zurück. In allen möglichen Erdteilen und Ländern findet man bis heute emigrierte Tschechen und Slowaken und deren Nachkommen. An sie alle soll nun das Denkmal des tschechoslowakischen Exils erinnern, das im Prager Stadtteil Modžany entstehen soll. Hinter dem interaktiven Projekt steht Petr Vrána, der selbst im Jahr 1981 nach Deutschland ausgewandert ist und sich dort einen Namen als Videokünstler gemacht hat. Im Gespräch mit Radio Prag schildert Vrána die Einzelheiten und Hintergründe zu seinem Projekt. Doch zunächst stellt Ihnen Radio Prag den Künstler etwas näher vor. Hören Sie dazu die Wiederholung unseres Kultursalons vom 23. Januar von und mit Daniel Korczak.
Petr Vrána wurde 1956 in Prag geboren. Nach dem Abitur versuchte er mehrmals, sich an der Prager Kunstakademie einzuschreiben. Erfolglos. Dadurch verschärfte sich sein Konflikt mit dem kommunistischen Regime noch weiter. 1981 kehrte er schließlich von einer Reise in die Bundesrepublik Deutschland nicht mehr zurück. Dafür wurde er in der Tschechoslowakei in Abwesenheit verurteilt und sein Eigentum wurde beschlagnahmt. Es gab keinen Weg zurück. Nach seiner Flucht studierte Petr Vrána in Kassel freie Kunst. Gemeinsam mit seinem Landsmann Woody Wasolka experimentierte er mit der damals sogenannten elektronischen Malerei, aus der sich bald das eigene Genre der Videokunst entwickelte. Ende der 80er Jahre entstanden Vranas erste Werke. Es sind für die Zeit typische schrille Collagen aus Bild- und Tonschnipseln, Nachrichten, Dialoge aus Film und Fernsehen, Werbespots.
Ja, ich habe andere schon ausprobiert, aber kommt halt immer wieder das Beste zurück.
Na, entzückend.
Ah ja?
Na, entzückend.
Ah ja?
Na, entzückend.
Bitte wählen Sie Tafel 104.
Nicht lachen!
1988 schloss Vrána in Kassel sein Studium bei Georg Bußmann und Peter Weibel ab. Anschließend arbeitete er in Deutschland und den USA als Medienkünstler und Produzent von Werbespots sowie als Art Director und Producer für das hessische Fernsehen. Für sein 1988 produziertes Video Microwave Hot Dog bekam er den Filmförderpreis der Robert Bosch Stiftung.
A housewife in Lumberton, Ohio, tried to dry her dog inside the microwave oven, where it exploded within seconds. The company was forced not only to pay compensation, but isn't allowed to sell any microwaves until they are delivered with a sticker, hot dogs yes, living dogs not.
Nach der politischen Wende kehrte Vrána 1990 nach Prag zurück. Er arbeitete unter anderem als Spotdesigner für den privaten Fernsehsender Nova und gründete 1992 das Medienarchiv, um die wichtigsten Werke der internationalen Videokunst in Tschechien zu präsentieren. Außerdem lehrte er an verschiedenen Hochschulen im In- und Ausland, etwa an der Kunsthochschule für Medien in Köln oder der Prager Filmhochschule FAMU. Daneben blieb Vrána auch in seiner alten Heimat als Künstler aktiv. 1993 etwa, nach dem Zerfall der tschechoslowakischen Konföderation, führte er gemeinsam mit tschechischen und slowakischen Künstlerkollegen unter dem sarkastischen Titel »Genug ist genug« ein föderales Happening auf.
Я подвига не сукоми фокулари, таперсовање валути, еротика, сешопи, таци, сива, бока, фри, мочо, раскет, прииде час, будь je šťastný, každý z nás. Čisté srdce, jasná hlava, správne slova, silná káva, slova, ktoré hovorí, vytvárajú celý rým.
Poďam ti prst, ruku v tahu mám, ruku chyta ku mne, ja vás občesnám.
Betón je tady a betón je i tam, všetko je na betón a z toho rozumám.
2004 war Brana an der spektakulären Inszenierung von Karel Čapeks Oper R.O.R. am Brüder Nationaltheater beteiligt. Seit 2008 bemüht er sich um die Errichtung eines Denkmals des tschechoslowakischen Exils in Prag. Wie Petr Vrána im Gespräch mit Radio Prag erzählt, nimmt das Projekt nun langsam konkrete Formen an. Was hat Sie dazu bewogen, so ein Denkmal zu gestalten? Oder anders gefragt, an wen genau soll es denn erinnern?
Es sollen alle erinnert werden, die zwischen den Jahren 38, 39 und 89, also diese Zeitparameter sind 50 Jahre, wo aus unserem Territorium Hunderttausende mit Menschen weggegangen sind. Das hat sich weiter fortgesetzt in den 80er Jahren, wo ich selbst nach Deutschland ging, wo ich sehr gut empfangen wurde und konnte da studieren. Genauso wurden deutsche Exilkünstler wie Thomas Mann, Heinrich Mann, die tschechoslowakische Staatsangehörigkeit bekommen haben, wurden in Tschechien auch schön empfangen, hier deutsche Exulanten in den 30er Jahren. Also Exil ist ein Phänomen des letzten Jahrhunderts und das wird heute nicht mehr verstanden. Und das hat mich auf die Idee gebracht, bevor es zu spät wird, diese nochmal zu interpretieren und so eine audiovisuelle Kollektion dessen, was die Tschechoslowaken im Ausland, das ist vor allem an die Künstler gedacht, weil ich da zu spielen habe, zu zeigen habe, Musik vorführen, aber an alle Persönlichkeiten des Exils, die sich da engagiert haben, gegen das totalitärische Regime, an die ist es gerichtet.
Sie haben es schon angesprochen, Sie haben sich ja vor allem als Videokünstler einen Namen gemacht. Das heißt, Sie stellen jetzt nicht einfach nur eine Skulptur in die Landschaft, sondern das Ganze wird interaktiv, das Ganze wird lebendig sein.
Es ist ein Rathaus, wo es umzieht, das Rathaus Prag 12, geht in ein Gebäude, was ein Vestibül hat und verglasen Treppenhaus. Und in allen Stockwerken werden Terminals stehen, wo Menschen da surfen können, sehen, wo die Herrgottsländer, die Mitmenschen hier gegangen sind, sie können ihre Geschichten, ihre Schicksale verfolgen und es auf die Projektionswand werfen. Also die ist 15 Meter hoch, 7 Meter breit, dementsprechend den Gebäuden drumherum. Und Rückseite ist Projektionswand, also das, was Sie auf dem Display sehen, können Sie dann auf der großen Leinwand. Und so können die Leute aus dem Café und vorbeigehende bewegte Bilder sehen, Musik hören, Ausschnitte aus Filmen, wie zum Beispiel Miloš Forman, Amadeus und andere Filme. Also Sie gestalten sich das Programm selbst, das wird ein lebendiges Denkmal werden. Also wir benutzen die Videoclipsprache der Jungen.
Stehen soll jetzt Ihr Denkmal des tschechoslowakischen Exils in Prag, Modřany, vor einem ehemaligen Einkaufszentrum, wo, Sie haben es gesagt, das Rathaus vom Stadtteil Prag 12 einziehen soll. Warum denn gerade an diesem Ort, der ja doch ein Stück weit vom Stadtzentrum entfernt liegt?
Ja, noch weit, nur 20 Minuten ist man mit der Straßenbahn 17 am Nationaltheater. Ich komme aus diesem Stadtteil, wir sind in das Haus eingezogen eines Exil-Tschechen. Meine Eltern haben das Haus gekauft 1960. Schwanda Dudák war in 150 Ländern auf der Bühne, 17 Sprachen übersetzt. Also ein berühmter Exil-Tscheche, der nicht zurückgekehrt ist. Und die Straße, die da jetzt vorbeigeht, eine neue Straße, wurde so weise genannt, die Straße des tschechoslowakischen Exil, und die kreuzt sich mit der Allee des General Šiška, das war Exil-Tscheche. Es liegt auf der Hand, dass es, wenn überhaupt, hier sein soll, und dieser Stadtteil ist auch ganz neu. Es ist ein Hochhausambiente, wo es überhaupt keinen Platz, keine Piazzetta gibt, wo sich die Leute treffen würden, und das versuche ich somit nochmal schaffen, so einen Platz, wo sich die Menschen treffen würden.
Bleibt natürlich die heikle Frage, wer soll das bezahlen? In Tschechien ist es ja nicht immer ganz einfach, Geldgeber für ein Kunstprojekt zu gewinnen, erst recht in Zeiten wie diesen.
Ja, es ist eigentlich schade, dass ein Gesetz abgeschafft wurde, Anfang 1990, was in Deutschland gilt, in der Schweiz überall, ist von der Bausumme immer 3, 4, 5% gedacht an die Kunstanbau, ja. Und das war auch in den 30ern in Tschechien immer war es so, auch während dem letzten Regime, totalitärischen, war immer noch, egal wie die Kunstwerke ausgeschaut haben, manche waren schon okay, manche musste man abschaffen. Aber hier in den letzten 20 Jahren wurde das Gesetz abgeschafft. Ja, wir müssen selbst schauen, wie wir die Gelder von Sponsoren zusammenbekommen. Eine Baufirma hat sich gemeldet. Es wird nicht einfach werden, da haben Sie recht.
Und noch eine ganz heikle Frage zum Abschluss. Bis wann soll es fertig sein?
Naja, der Rathaus wird innerhalb der nächsten 2 Jahre umziehen und ich habe die feste Hoffnung, dass ich am Ende des nächsten Jahres auch fertig sein werde. Das Außenministerium hat sich gemeldet und die Programmdirektorin der tschechischen Zentren hat sich gemeldet und sie würden es begrüßen, wenn sie das Jahr 2012 des tschechoslowakischen Exil so fokussieren können in ihrem Programm, dann müssen wir einfach fertig werden.
Dann wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Erfolg, Herr Vraner, und vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Soweit unser heutiger Kultursalon. Nun aber wollen wir, wie an jedem Samstag um diese Zeit, mit Ihnen gemeinsam wieder für knapp 3 Minuten Tschechisch lernen. Die heutige Lektion steht ganz im Zeichen der ältesten Bürger der Gesellschaft, denn Markéta Kachlíková hat eine Auswahl von Begriffen zum Thema Rentner für Sie zusammengestellt. Mit ihrem Studio liest Martina Schneibergová. Sie hören die Wiederholung unserer Lektion vom Freitag.
Hallo und willkommen bei Tschechisch gesagt. Die Rentenreform ist ein Thema, das seit Wochen die Medien in Tschechien und auch die Sendungen von Radio Prag füllt. Schauen wir also nun, wie es im Tschechischen um die Rente důchod bestellt ist. Der Herbst des Lebens
podzim života.
Diese poetische Bezeichnung hat sich für das Alter
stáří
eingebürgert. Damit man diese Phase des Lebens, in der man nicht mehr zur Arbeit geht, auch genießen kann, muss man materiell gesichert sein. Und dafür sorgt eben die Rente,
důchod,
beziehungsweise die Pension.
Penze.
Die Altersgrenze für den Rentenanspruch,
nárok na důchod,
lag hierzulande früher bei Männern bei 60 Jahren und bei Frauen je nach der Zahl der Kinder noch tiefer. Sie soll aber künftig für alle einheitlich bei 65 Jahren liegen. Als
důchod
bzw.
penze
bezeichnet man erstens den Stand, in dem man sich befindet, in die Rente gehen,
jít do důchodu
oder
jít do penze.
Zweitens aber auch das Geld, das man dann bezieht,
brát důchod.
Ein Rentner ist ein
důchodce
oder
penzista.
Eine Rentnerin ist eine
důchodkyně.
Immer mehr setze ich hierzulande die Bezeichnung Senioren
Seniori
für die ältere Generation durch. Auch der früher übliche Begriff Pensionistenheim
domov důchodců
wird vom Seniorenheim
domov pro seniory
verdrängt. Beschönigend spricht man auch vom dritten Alter
třetí věk.
Die Universität des dritten Alters
Universita třetího věku
ist ein spezieller Hochschulzyklus, der ein Studium für die ältere Generation anbietet. Achtung mit dem Wort Rente.
Renta.
Dies ist zwar im Tschechischen bekannt und wird gebraucht, aber als ein regelmäßiger Ertrag aus einem Besitz. Ein Mensch, der diese Rente bezieht, ist ein
Rentier.
Und zum
Rentier
kann man, wenn man Glück hat, auch im ganz jungen Alter werden. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Archivar und Historiker im Dienst von František Palhacký. So bezeichnet sich Jiří Kožálka im Scherze ganz selbst. Im Prinzip hat er recht, denn den Großteil seiner wissenschaftlichen Arbeit hat er diesem bedeutendsten tschechischen Historiker, Philosophen und Politiker des 19. Jahrhunderts gewidmet. Im Mai dieses Jahres jährt sich Palhackýs Todestag zum 135. Male. Vor kurzem ist außerdem Kožálka 80 Jahre alt geworden. Gleich ein doppelter Grund, um den Mann kennenzulernen, der von 1990 bis 1995 Sekretär der tschechisch-österreichischen Historikerkommission war, der 1992 den historischen Herderpreis erhielt und 2007 den Anto-Gindeli-Preis für Kultur und Geschichte, Mittelost- und Südeuropa. 2007 erschien im Übrigen auch Kožálkas ursprünglich auf Tschechisch verfasste Monographie František Palhacký, der Historiker der Tschechen im österreichischen Vielvölkerstaat als deutschsprachige Neuausgabe. Über die Arbeit an diesem 660 Seiten umfassenden Buch und über František Palhacký erzählt Kožálka in einem Gespräch mit Jitka Mládková. Hören Sie dazu eine neue Ausgabe unseres Kapitels aus der tschechischen Geschichte.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Herr Dr. Kožálka, welche waren Ihre Beweggründe, warum Sie nach dem Thema František Palhacký gegriffen haben?
Ich habe mit dem Thema Deutschland und die tschechische Nationalbewegung im 19. Jahrhundert befasst. Und da war für mich eine große Überraschung, dass Palhacký noch in den 60er und 70er Jahren des 19. Jahrhunderts in Deutschland, vor allem in protestantischen Teilen Deutschlands, sehr hochgeschätzt wurde, zur gleichen Zeit, als er zum Beispiel unter den deutschen Böhmen schon als Nationalist und Gegner aufgefasst wurde. Hochinteressant zum Beispiel ist in den preußischen Jahrbüchern 1871 ein großer biografischer Aufsatz über Palhacký. Ein deutscher Historiker Widerwille sagte, der Palhacký sei so gut, dass er sogar als deutscher Historiker aufgefasst werden könnte, wenn er das so lassen würde. Gerade diese hohe Anerkennung hat mich zu Palhacký von der, sagen wir, internationalen Ebene zugeführt. Das war zur Zeit, als ich in Tábor mich mit dem Neohussitismus und der Hussitentradition 19 Jahren befasste und da spielt Palhacký eine große Rolle. Und meine Freunde in Deutschland haben mir von verschiedenen Bibliotheken, von Heidelberg, Hamburg, Stuttgart, Leipzig, Berlin, München und anderen Bibliotheken Briefe von Palhacký an deutsche Historiker zugeschickt, die nie publiziert wurden und für mich breitere Zusammenhänge seines Lebens und Wirkens näher brachten.
Sie haben gesagt, Palhacký hat Kontakte, rege Kontakte auch zum deutschen Milieu gepflegt. Wie war sein Verhältnis zu den Deutschen, zu der Monarchie? Wie war sein Verhältnis zu den Tschechen, sagen wir, zu seiner Heimat?
Ja, wissen Sie, das ist eine komplexe Angelegenheit. Jedenfalls hat er sehr gute Verhältnisse zu seinen Kollegen außerhalb der Monarchie, begonnen mit Sachsen und mit Herrnhut und der Brüdergemeinde in Sachsen, aber darüber hinaus mit Georg Heinrich Berz, Monumenta Germani Historiker in Hannover und dann in Berlin. Das heißt, er hat auch von Anfang an gesagt, dass sich Deutschland als ein hochentwickeltes kulturelles und politisches Land zu einem Ganzen vereinigen soll, aber ohne Österreich. Er war wirklich ein guter Freund, sogar im politischen Sinne, von einigen Befürwortern der sogenannten kleindeutschen Lösung. Für ihn waren die österreichischen Deutschen immer notwendig als eine Gruppe, die verschiedene Nationalitäten und Religionen auf dem Territorium zwischen Deutschland, Russland und der muslimischen Herrschaft auf dem Balkan vereinigen können. Wien war für ihn keine deutsche Stadt. Das war eine Stadt, die auch den ganzen Raum bis auf den Balkan beeinflussen soll. Er wollte nebeneinander Deutschland und das multinationale Österreich haben. Wissen Sie, sein ganzes Leben, sein ganzes Wirken war von dem Gedanken durchgedrungen, dass die Tschechen eine eigenständige Nation in der Vergangenheit waren und in der Zukunft werden sollen. Das heißt, die Eigenständigkeit, ob im autonomen Staat oder sogar selbstständig, dafür waren doch keine Bedingungen, war für ihn der Ausgangspunkt. Aber er war tolerant zu anderen Völkern und Nationen, vor allem zu Nachbarnationen, und wollte eine Zusammenarbeit auf breiter Ebene in Mitteleuropa haben. Aber die Eigenständigkeit der Tschechen war die Vorbedingung, und dem hat er sehr viel auch geholfen durch seine wissenschaftliche Arbeit, durch seine Kontakte mit dem Adel, durch seine organisatorische Tätigkeit.
Kann man vielleicht sagen, dass sein Verhältnis nicht zu der Habsburger Monarchie positiv war, eher zu einem Bild eines föderativen österreichischen Staatsgebildes?
Sein Verhältnis zu der Habsburger Monarchie war keine Herzenssache. Es war eine Sache der reinen Vernunft. Er sagte, wenn schon ein Staat, wo verschiedene Völkerschaften, Nationalitäten, Religionen zusammenleben, ist schon historisch geschaffene Grundlage, die man ausnützen soll. Aber im Sinne einer föderativen Idee. Das war für ihn die leitende Idee, dass nebeneinander und miteinander gleichberechtigte Nationalitäten und Religionen leben können und der österreichische Staat als eine uninteressierte Kraft hier mehr oder weniger eine Ordnungsfunktion auch haben kann. Aber mit Berücksichtigung aller Rechte und aller Möglichkeiten zur weiteren Entwicklung für alle Nationalitäten.
Kann man sagen, dass er zwei Heimatländer hatte, also die engere Heimat, Böhmen und die breitere Gesamtvaterland?
Das stimmt, aber die engere Heimat war für ihn, sagen wir, der Ausgangspunkt.
Aber man wirft ihm vielleicht vor, dass er Nationalist war.
Meiner Meinung nach ist es unberechtigt. Wenn man vergleicht mit anderen politischen Denkern und Nationalisten der Zeit, wann er lebte, war Palatzki jedenfalls ein Befürworter einer nationalen Konstituierung. Aber Nationalist im Verhältnis zu anderen, vor allem zu Nachbarvölkern, war er nicht. Er sagte, dass gerade die nationale Differenzierung der Kulturen und Gesellschaften ein starkes Mittel für Europa ist, das auch das Übergewicht Europas in der Welt da sichern kann. Für ihn war die nationale Entwicklung, sagen wir, ein Gegengewicht zu dieser Globalisierung, könnten wir sagen. Das Wort Globalisierung kannte er in der Mitte des 19. Jahrhunderts noch nicht. Aber der Gedanke war schon dabei, war schon drin.
Welche Bedeutung ist Palatzki in seiner Zeit beizumessen und welche in unserer heutigen Zeit?
In seiner Zeit war er einer der größten europäischen politischen Denker, mehr als praktischer Politiker. In praktischer Politik war er nicht so erfolgreich. Für heutige Zeit, würde ich sagen, ist seine Toleranz, seine Betonung der Verschiedenartigkeit und der Zusammenarbeit auf toleranter Ebene schon eine große Sache. Und in dieser Hinsicht ist Palatzki meiner Ansicht nach ein großer Europäer des 19. Jahrhunderts.
Die allerletzte Frage, wenn Sie Ihr Buch verfasst haben, haben Sie mehr an die Fachkreise gedacht oder an einen normalen Leser, der seine Wissenslücken zu Thema Palatzki zu füllen hat?
Jedenfalls ist es nicht nur für Fachleute geschrieben. Ich habe versucht, auch den Stil und so anzupassen, dass das Buch gut lesbar wäre. Ich weiß nicht, wie es in deutscher Sprache sein wird. Man sagt, mein Deutsch ist ein bisschen veraltet. Ich bin beeinflusst durch die Akten des 19. Jahrhunderts. Ein guter Freund von mir hat mir gesagt, mein Deutsch ist ein gutes Deutsch des österreichischen Bezirkshauptmanns aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Ich weiß nicht, inwieweit meine Bearbeitung für die heutige Zeit annehmbar wäre, aber das müssen andere beurteilen.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Und das war sie auch schon wieder, unsere Samstagssendung vom 12. März 2011. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen aller Beteiligten Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.
Posloucháte vysílání Rádia Praha. Dále pokračujeme v češtině.